Liebe junge Christen, liebe Schwestern, liebe Brüder, verbunden durch unseren Glauben, es ist nicht das ganze Evangelium, das wir heute gehört haben. Da ist in der Mitte viel mehr noch. Aber das ist hier in dieser Kurzfassung ausgelassen. Sonst hätten sie ja noch viel länger stehen müssen. Und ob sie das ausgehalten hätte, dann wäre es gut gewesen, sich zu setzen. Aber es wäre vielleicht noch wichtig gewesen, es zu halten. Aber dann wäre Evangelium und Predigt schon ein ganzer Gottesdienst allein. Ich möchte heute mit Ihnen nicht in die Exegese gehen. Schauen, was die Bibelwissenschaft zu diesem Evangelium uns sagt. Sondern ich möchte heute eine andere Richtung einschlagen. Und ich möchte da anfangen, wo es heißt, dass die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht sandten, dass sein Freund, den er gern hat, krank ist. Was tun wir, wenn wir diese Nachricht erhalten, dass ein Mensch, den wir gern haben, dem wir nahestehen, und nicht nur, weil er in der Nachbarschaft lebt und es sich zum guten Ton gehört, dass wir ihn im Krankenhaus besuchen gehen, sondern weil Jesus ihn lieb hat, schicken sie ihm die Nachricht, dass er krank ist. Und sie tun es nicht erst, als es anfängt mit dem Kranksein, sondern als die Krankheit schon ihren Höhepunkt fast überschritten hat, sodass es wirklich eine ernsthafte Sache ist und man nicht mehr weiß, wie und wo geht es hin. Geht es Richtung Leben oder geht es Richtung schon Tod? Aber Jesus, er lässt sich Zeit. Zeit, 2 Tage noch, bis er sich überhaupt auf den Weg macht. Und manchmal ist es so, dass wir uns ja auch Zeit lassen, bis wir uns auf den Weg machen. Weil dieser Weg, jemanden zu besuchen, der krank ist, nicht immer ein einfacher Weg ist. Weil man nicht weiß oder sich oft auch schwer tut, was sagt man, wenn man zu einem Schwerkranken kommt. Jesus, er lässt sich Zeit. Und doch, er geht dann hin. Aber dann ist es zu spät. Wir haben manchmal auch Schuldgefühle, wenn wir zu spät zu jemand hinkommen und sagen, am Ende hätten wir doch uns früh auf den Weg gemacht. Hätten wir doch. Aber von diesem Hätte ist hier keine Rede. Jesus kommt 4 Tage zu spät. Er liegt schon im Grab, sein Freund, den er liebt. Was ist mit diesem Lazarus alles geschehen? Vor dem, als er starb. Wenn ich immer wieder an Kranken oder auch an Totenbetten stehe, dann erlebe ich die Familie in ihrer Beziehungsstruktur. Und ich erinnere mich jetzt an einem Sonntagmorgen, vor gar nicht so langer Zeit, als ich auch gerufen wurde an einem Krankenbett, um die Sakramente zu spenden, weil es wirklich eine sehr kritische Situation ist und man nicht weiß, wo geht's hin. Wird er es überleben oder müssen wir mit seinem Tod rechnen? Und wenn die Medizin klare Aussagen macht, es wird so sein, dass er in den nächsten Stunden verstirbt, dann ist diese Nachricht für die Angehörigen noch sehr, sehr weit weg. Ein junger Mann, 20 Jahre, in den frühen Morgenstunden sonntags verunglückt, als einziger so schwer, dass er stirbt. Und die Familie in ihrer Struktur sehr unterschiedlich mit ihren Lebensgeschichten und Beziehungsgeschichten zu diesem jungen Mann. Und dann hilft das Ritual der Krankensalbung, wo man aufgehoben ist und weiß, dass man in dieser Situation nicht allein dasteht, sondern dass der, der das Leben uns schenkt und gibt und auch wandelt und verändert in ein anderes, neues Leben, dass der in dieser Situation uns nicht allein lässt, sondern dabei ist. Und dann höre ich von der Schwester des jungen Mannes, eigentlich hat sich doch mein Bruder schon viel früher verabschiedet als jetzt, als es angefangen hat, seinen ganz eigenen Weg zu gehen. Eigentlich hat er sich schon viel früher verabschiedet als jetzt, wo sich das Leben entscheidet zwischen hier sein und hinübergehen über die Schwelle des Todes in das neue Leben. Lazarus, wie hat er sich denn entschieden? Hat er sich nicht schon viel früher vom Leben verabschiedet? Und zwar deswegen vielleicht, weil seine beiden Schwestern Maria und Martha ihn eigentlich in seinem Leben immer wieder auch so begegnet sind, dass er sich vielleicht von ihm, von ihnen ein Stück weit auch unterdrückt erlebt, weil Maria und Martha das Sagen zu Hause hatten und er eigentlich nur noch zustimmt oder auch nicht. Und wir kennen das nicht in unseren eigenen Beziehungen, wo wir uns manchmal schwer tun mit all dem, wie wir miteinander umgehen, was wir miteinander reden oder nicht reden. Und dass das, was wir oft nicht aussagen, aber da ist, dass es uns oft krank macht, sogar todkrank, seelisch krank, und wo wir manchmal auch fühlen, es ist ausweglos. Manchmal, und das sind die blödesten Zeiten des Lebens, wenn wir keine eigene Lösung finden für unsere Situation. Und so gibt es Krankheiten, die führen nicht in den Tod, so wie es Jesus sagt. Und diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Und dann ist es eine Krankheit, die eigentlich zum Leben hinführen will. Es gibt Krankheiten, die uns aufwecken wollen, weil sie uns eine Botschaft mit auf den Weg geben. Neulich hörte ich auch den Satz bei einer jungen Frau: Sterbe vielleicht, ohne erfahren zu haben, was Leben bedeutet. Ich sterbe, ohne getan zu haben, wozu ich überhaupt da bin. Bei den geringsten Krankheitsanzeichen kommt es vielleicht auch schon zur Todesangst. Aber manchmal ist gerade die Krankheit zum Tode die Angst vor absoluter Sinnlosigkeit des Lebens, weil wir uns immer wieder fragen, was habe ich getan und was ist mir im Leben immer abhanden gekommen? Habe ich denn überhaupt gelebt? Fühlen wir uns manchmal nicht auch in einer Situation wie Lazarus, der dann am Ende seines Lebens vielleicht sich die Frage stellt, habe ich überhaupt gelebt oder bin ich schon tot vor dem Tod? Gibt es ein Leben vor dem Tod? Lazarus, er fühlt sich vielleicht auch schon weggesperrt, ausgegrenzt oder auch schon in seiner Angst immer im Schneckenhaus sitzen. Manchmal erdrückt ja die Sorge der eigenen Familie, die Ängstlichkeit des Vaters oder die starke Behütung, die Überfürsorge der Mutter, dass ein Kind heraustreten kann ins Leben, weil man immer wieder meint, man müsse es begleiten, beschützen und bewahren vor vielem, vor dem Leben vielleicht. Aber vielleicht ist es gerade das, dass wir eben den Mut haben müssen, auch einen Menschen ins Leben gehen zu lassen, gerade junge Menschen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Christus ist es, der sagt, er ist nicht tot, er schläft. Es stimmt. Manchmal schlafen wir nur und manchmal spüren wir, dass wir das Leben wirklich verschlafen. Statt das Leben in seiner ganz eigenen Art anzupacken und dann, wenn der natürliche Tod ankommt und vor der Tür steht und anklopft, dann wachen wir erst vielleicht auf. Aber dann ist es zu spät. Komm heraus, Lazarus, so ist das Wort Jesu an seinen Freund, den er lieb hat. Und das bedeutet, komm heraus aus deiner Enge. Komm endlich heraus aus deinem Versteck. Komm heraus aus deiner Gefangenschaft. Tritt heraus aus deiner Befangenheit und vielleicht auch aus deiner Unzufriedenheit über das Leben, das du lebst oder auch nicht lebst. Komm heraus und tritt in deine innere und in deine äußere Beweglichkeit und sieh und begreif endlich, was der Schatz deines Lebens ist. Liebe Schwester, liebe Brüder, Gottes Geist wohnt in uns. Und wenn wir das spüren, dann bleiben wir nicht in uns gefangen wie in einem Grab. Denn er ruft uns heraus und wir können heraustreten, nicht um das alte Leben so weiterzuleben wie bisher, sondern ein Leben zu leben, wo wir spüren, dass ich es nicht allein leben muss, sondern mit anderen und für andere. Und das ist auch der Sinn des heutigen Mysterio Sonntages. Heraus aus dem Tod hinein in das Leben, in die Gemeinschaft, mit einem neuen Denken, mit neuer Kraft und neuer Sichtweise. Es geht heute wieder um die Solidarität, die niemand im Grab sitzen lassen soll und will. Denn wo Menschen aufstehen und herauskommen aus den Gefängnissen und aus den Folterkammern dieser Erde und Welt, aus Armut und Hunger, aus vermeidbaren Krankheiten und aus ausbeuterischen Arbeit und aus struktureller Ungerechtigkeit, da geschieht Auferstehung. Die Geschichte, wenn wir hinschauen in die Länder der Armut, da sind es immer wieder die Mütter und die Väter, die sich Sorgen machen um ihre Kinder, die an Durchfall sterben, bevor sie überhaupt das Einjahresalter erreichen. Wenn wir da helfen können, dann ist das schon eine Vorgeschichte auf Ostern hin. Oder die Geschichte der Mädchen, die sich nicht mehr verkaufen müssen, sondern auch einen qualifizierten Schulabschluss machen können, dann ist das schon eine Vorgeschichte der Auferstehung auf Ostern. Oder die Geschichte der Menschen, die an AIDS erkrankt sind, die schon ihre Väter und ihre Mütter verloren haben und jetzt als Kind, als Weißen, Vollweißen da sind, wenn die spüren, dass wir doch nicht verlassen sind und ausgestoßen in der eigenen Sippe, dann ist es schon eine Vorgeschichte auf Ostern. Jesus sagt zu Martha im Evangelium: Glaubst du das? Glaub mir das, dass es die Fesseln und die Binden sind, die wir zu lösen haben, so wie es im Evangelium steht. Löst ihm die Binden von den Füßen und den Händen und legt ihm das Schweißtuch vom Gesicht weg. Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen und haltet ihn nicht gefangen in euren ungerechten Strukturen. Dazu sind wir da. Das zu lösen, was fest wir gezerrt haben und gebunden. Dann ist es die Frage, wo setzen wir uns ein? Ich denke, selbst hier in Fulda, wenn die EIKA auch ihre Insolvenz angemeldet hat oder Nokia fortgeht aus Deutschland und viele andere Konzerne, da spüren wir diese Fesseln, die uns angelegt sind, herauszutreten aus diesen ungerechten Strukturen. Oder wenn Pharmaindustrien die teuren Medikamente, die helfen würden, Menschen, die an AIDS leiden oder an anderen Krankheiten, wenn diese wenigstens ein bisschen billiger auch abgeben könnten in eine dritte Welt. Aber da ist das Geldverdienen immer noch das Wichtigste. Und das ist das Grab, in das wir hineinkommen und hineinfallen. Und das wird uns zumachen. Und das ist der Stein, der vor unseren Gräbern liegt. Und wir werden ihn nicht wegwälzen können, wenn es nicht uns gelingt, wirklich diese ungerechten Strukturen zu lösen. Wälzt diesen Stein weg. Steht auf. Steht auf aus dem Tod, steigt ein in das Leben. Amen.